Hallo zusammen, wir sind wieder da.
Einen wunderschönen guten Tag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen, je nachdem, wann ihr uns hört. Bei uns hat es gerade sehr viel Schnee.
Ich glaube, in ganz Deutschland hat es sehr viel Schnee.
Ja.
Was macht man bei so viel Schnee lauftechnisch, Basti?
Ich glaube, am besten gar nichts. Also, wobei, ich habe früher solche Sachen gemacht wie quer durch Felder laufen oder einfach nur dahin tapseln, habe mich tatsächlich darüber aufgeregt, dass eigentlich Laufen gar nicht möglich ist. Jetzt würde ich sagen, ein sehr gutes Workout, so wie ich es heute gemacht habe, ist Schneeschippen, wenn man dazu kommt, indem man eine Schneeschaufel hat und sehr viel Schnee. Und ja, heute tatsächlich, ich habe noch nicht auf mein Whoop-Armband geschaut, das ist so ein Fitness, also es ist kein Fitness-Tracker, es ist ein, darf man Werbung machen? Nein, also wir haben das gekauft.
Selber, ja.
Ja, deswegen, da dürfen wir das durchaus sagen, aber auch eure ganzen Sportuhren werden euch, ja.
Eine Aktivität zeigen.
Ja, das war heute wirklich anstrengend. Ich habe am Schluss aufgrund des schweren Schnees und der Menge des Schnees meine Arme echt nicht mehr hochbekommen. Und weil ich ja jetzt nicht mehr so viel laufe und recht viel Stabi-Training und sowas mache, ich bin eigentlich fit. Aber der Schnee war heute knackig.
Schnee ist schwer.
Ja, und ich muss heute nochmal raus, weil es weiter schneit.
Ja, was gibt's sonst so? Also erstmal vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die uns treu geblieben sind, trotz unserer sehr langen Babypause bei 50 Shades of Running. Wir sind zurück und ihr auch und habt uns super cooles Feedback zum ersten Wiedereinstiegspodcast gegeben. Hat uns richtig doll gefreut. Was ist passiert seit dem Monat, in dem wir nicht gepodcastet haben?
Ja, wie gesagt, ich habe sehr viel Stabi gemacht. Ich transformiere mich zu einem Schneeschiebemonster. Der Hund liegt faul rum, da hat sich nichts geändert. Und Sandra hat eine Reise hinter sich gebracht? Nein, eine Reise erlebt.
Eine Reise erlebt, ja, sehr intensiv. Also vielleicht für die, die das noch nicht so verfolgt haben auf Instagram oder generell in den sozialen Medien. Ich bin sehr gerne und auch sehr viel bislang in den Mittleren Osten gereist. Ich war 2019 im Iran. Letztes Jahr war ich im Libanon. Ich war im Jordanien, Oman. Wo war ich noch überall?
In Israel. Das zählt auch zu der Ecke.
Ja, aber das darf man ja quasi nicht sagen, wenn man sich in die anderen Länder reingeschmuggelt hat, obwohl man schon da war.
Wieso darf man es nicht sagen? Die anderen Länder dürfen es nicht merken, dass du da schon warst. Ja. Also bitte nicht zuhören. Aber grundsätzlich darf man das doch sagen.
Also ich war, wie gesagt, schon viel in der Ecke, habe da viel erleben können, habe auch 2009, 2010 ein Jahr in Indien gelebt und für eine NGO gearbeitet. Und ja, anyways, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war im Erlebnisurlaub im Irak. Ist vielleicht jetzt nicht die Destination, die die Leute mit irgendwie einem schönen Urlaub verbinden, weil hier die Macht der Medien ja doch sehr dominant die Pickup-Truck-fahrenden, Maschinenwehrhaltenden, vermummten Männer in die Köpfe der Menschen baut. Ich habe nicht einen so einen Pickup-Truck mit vermummten Maschinengewehrhaltenden Männern gesehen. Und ja, ich weiß gar nicht, wo anfangen mit meinen Erzählungen. Basti, du hast alle live mitbekommen.
Wo anfangen? Am besten mit der Ankunft, weil man weiß ja nie, was tatsächlich auf einen zukommt. Also ich weiß es von mir, so erste Reisen nach Kenia oder auch ja einfach in andere Länder, ja, unabhängig je weiter man wegfährt oder fliegt, desto unterschiedlicher wird's. Ich selber war eben in Afrika von Norden bis Süden, also von tatsächlich Algerien bis runter nach Südafrika, Wettkämpfe und Trainingslager. Und es ist einfach was anderes und man weiß tatsächlich nicht, was auf einen zukommt und merkt dann, dass es teilweise einfach anders ist oder sogar gefühlt normaler ist, als man denkt.
Ja, das ist richtig. Das Einzige, was ich wirklich als unnormal empfunden habe, war die Reaktion meines Umfelds. Also es ist sicherlich schön, wenn sich Leute Sorgen machen, aber da waren so viele Negativ-Vibes, so von wegen, wie kannst du in den Irak fliegen? Das ist verantwortungslos, das ist gefährlich, du kommst da eh nie wieder. Und also wirklich so waren viele Reaktionen meines nicht unmittelbar engen Umfelds, sondern eher von außen. Und entsprechend, also man kann sich davon nicht ganz frei machen, so gerne ich das möchte und eben auch schon so, ich habe in all meinen Reisen durch den Mittleren Osten ausschließlich positive Erfahrungen gesammelt, das ganz von weg. Und war auch grundsätzlich positiv dem Irak gegenüber gestimmt, aber da war so viel, dass ich irgendwann, als ich dann in Istanbul saß und auf meinen Anschlussflug gewartet habe nach Erbil, das ist der Nordirak, Region Kurdistan, war ich plötzlich furchtbar nervös. Ich dachte mir, oh Gott, wenn mir jetzt wirklich was passiert, der arme Basti, zwei Kinder, wieso mache ich das eigentlich? Warum muss ich mir das beweisen? Also ähnlich tatsächlich kurz diese Zweifel, wie man auch bei einem Ultramarathon hat. Und dann war aber schon allein, es ist total strange, die Stimmung in dem Flieger war eine ganz andere. Die Leute waren nett, die waren hilfsbereit. Da war beim Boarden war kein nervöses Drängeln und Augenrollen, während man sein Handgepäck verstaut. Da war Hilfe, da war Gelächter, es war wirklich einfach eine deutlich ausgelassenere Stimmung als der Flug München-Istanbul. Und da habe ich schon gedacht, okay, also hier bin ich Magie des Nahen Ostens. Die Leute sind einfach unglaublich nett. Auch von der Grundeinstellung einfach so lebensfroh klingt doof, aber sie leben mehr im Moment. Sie sind nicht kopfmäßig schon wieder bei all dem Negativen, sondern sie haben einfach eine andere Grundeinstellung. Und dann sind wir Erbil angeflogen. Also man muss wissen, die Sicherheitsvorkehrungen, wenn man in den Irak fliegt, sind sehr, sehr hoch. Es fliegt auch immer jemand mit, in so einer blauen UN-Weste, mit tatsächlich auch bewaffnet. Und wir sind Erbil angeflogen, waren im Landeanflug vielleicht 150, 200 Meter über dem Boden oder 300. Ich kann das leider wirklich ganz schlecht einschätzen. Es war auf jeden Fall so, dass ich bei der Tankstelle schon die Zahlen erkennen konnte. Und auf einmal hat der Pilot gerade hochgezogen. Also wir sind bestimmt 2-3 Minuten einfach sehr steil nach oben geflogen. Und es geht einem alles durch den Kopf, von Flugzeugentführung über ist da unten gerade ein Terroranschlag, dass wir schnell weg müssen. Und dann sind wir eine sehr steile Rechtskurve geflogen oder links, ich weiß es gar nicht mehr, weil da war so viel Adrenalin plötzlich in meinem Kopf. Und die Leute sind aber sehr ruhig geblieben, was sich auch ein bisschen auf mich wieder dann positiv niedergeschlagen hat. Und dann kam so eine recht zittrige Stimme vom Pilot, der schien noch recht jung und meinte, ja, also wir waren in der Landeanflugs, habt ihr alle gemerkt, aber wir hatten noch keine Landeerlaubnis, weil es darf immer nur ein Flieger quasi aussteigen. Und da sind noch Leute am Flughafen, also müssen wir noch eine Runde drehen. Ja, genau. Und so sind wir dann 10 Minuten später sicher auf dem Rollfeld in Erbil angekommen und schon beim Einchecken, also Visakontrolle, unglaublich nett, also auch respektvoll mir gegenüber als alleinreisende Frau. Der Grenzbeamte hat sich entschuldigt, dass sein System so lange dauert. Dann wurde mir geholfen, da am Flughafen Geld zu bekommen, weil das ist tatsächlich im Irak nicht so einfach. Die nach einmal IS und einmal Saddam Bank platt machen und alles verlieren, vertrauen die Leute der Bank nicht mehr und horten ihr ganzes Geld daheim. Und also standen überall Leute, die mir einfach nur helfen wollten. Dann habe ich in mein Hotel eingecheckt, weil ich eben wusste, ich lande 0.20 Uhr und bis ich letztendlich am Hotel bin, ist sicherlich 1.30 Uhr oder später, habe ich mir ein einigermaßen gutes Hotel rausgelassen und da wurde ich gleich begrüßt, ich sei der einzige Gast und weil ich ja so spät ankomme, haben sie mich in die Suite abgegradet, weil das ist der leiseste Raum und das bequemste Bett und sie möchten, dass ich gut schlafe. Also das war meine Ankunft im Irak.
Also zusammenfassend, solltet ihr dort hinfliegen, was durchaus risikoarm ist. Es gibt auch keine Reisewarnung. Genau, aktuell. Muss man dazu sagen, für Nordirak. Nicht nervös werden, wenn das Flugzeug durchstartet. Es scheint öfters zu passieren, weil alle anderen im Flugzeug ruhig geblieben sind. Kommt möglichst spät an, weil dann werdet ihr im Hotel abgegradet. Und weiter geht's. Ja, aus meiner Perspektive, ja, ich mache mir tatsächlich auch immer Sorgen. Aber irgendwie ein bisschen anders, weil ich ja auch meine Erfahrungen gemacht habe in den Ländern und weiß, dass dort eventuell kein TÜV existiert oder was weiß ich. Und auch in Kenia kam mir schon mal ein Bus entgegen. Der hat sich dann irgendwie so verdreht auf der Straße, also die hintere Achse war nicht mehr ganz fest und da ist der Reifen immer rausgewandert, als der mir entgegenkam und ich habe das aber nicht einschätzen können, dachte mir, der fährt mir halt jetzt rein, ja, weil das mir das Auto irgendwie entgegenkam, aber dann doch nicht. Aber ich habe halt dann im Endeffekt schon genug gesehen, wo ich mir denke, so, hoffentlich ist das Taxi oder das Beförderungsmittel dann zumindest so weit in Ordnung, dass das gut fährt und was weiß ich. Und ja, Sorgen sind halt immer deswegen da, weil man nicht dabei ist. Man sieht die Gegebenheiten vor Ort halt nicht. Ja, man hat dann eventuell auch ein bisschen Vorurteile tatsächlich oder einfach Bilder im Schädel. Aber das ist so im Endeffekt die Sorge, die ich habe, weil ich halt nicht dabei bin und nicht sehen kann, okay, wie ist es wirklich, kann man sich halt kein Bild machen tatsächlich. Aber ich mache mir teilweise auch mehr Sorgen um die Leute vor Ort, dass Sandra ihnen alles weg ist. Und also eher solche Sachen.
Hey, die Autos im Irak sind absolut top. Also diese ganzen Pickup-Trucks, die haben wohl irgendwie einen Deal. Ich weiß nicht, was genau gemorschelt wird, aber die zahlen keine Steuern auf Autos. Also so auch bei der Einfuhr nicht und keine Gewerbesteuer oder keine Industriesteuer. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Auf jeden Fall können die Autos im Irak quasi für pures Geld, also ohne Besteuerung, sowohl für den Endverbraucher als für den Autohersteller verkaufen und entsprechend neu sind die, was tatsächlich verkehrstechnisch interessant war. Also die Straßen sind jetzt nicht die besten. Man hat sicherlich die Geschichte. Da sind halt einfach, gibt es teilweise Straßen, wo halt nicht, die nicht mehr existieren, die aber mal da waren vor dem Krieg. Und da fährt man trotz aller Warnungen, dass man nicht auf die gegenüberliegende Straßenseite fahren darf, fahren dann einfach alle, also quer gemischt, rechts, links. Es ist ein auch durch Tunnel, die nur einspurig sind. Da fährt man halt irgendwie so am Rand und die Tunnel haben natürlich noch keine Beleuchtung. Da fährt man dann mit Lichthupe sich entgegen. Es wird aber super, es würde hier in Deutschland nie klappen. Im Irak nimmt einfach jeder auf jeden Rücksicht, weil es sind halt die Gegebenheiten und man macht das Beste draus. Genau, ja, was habe ich gemacht? Ich wollte das Land möglichst viel laufend entdecken. Ich finde die Natur, also ich hatte tatsächlich im Kopf ein bisschen andere Natur, war dann dort ganz überwältigt, wollte eigentlich den höchsten Berg des Iraks besteigen, an der Grenze zum Iran und zur Türkei. Und da meinte dann aber ein Local, mit dem ich geschrieben habe, boah, bitte mach das nicht, Sandra, die ersten Schneeflocken sind gefallen, da sieht man die Wege nicht mehr so gut. Und es gibt tatsächlich noch recht viele Blindgänger, denn sowohl der Iran als auch die Türkei haben diesen Berg schon bebombt und es wird sich grenztechnisch da immer drum gestritten, unterlegt jeweils der andere, die andere Partei oder das andere Land immer mal Minen aus auf dem Viertelland, wo sie meinen, das gehört eigentlich ihnen. Okay, dann habe ich gesagt, das muss nicht sein. Ich werde sonst versuchen, alles, was sicher ist, hat mir dann auch einen Guide genommen, der das gut einschätzen konnte. Und der hat es sehr nett gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte wirklich die Natur einsaugen. Und hat mich dann teilweise aus dem Auto rausgelassen, hat gesagt, oh, Sandra, ich fahre da die Straße hoch, du kannst laufen. Ist dann mit seinem 4x4 Pickup hat sich da die Berge hochgeschlängelt auf Vorstraßen, hat mir genau gezeigt, wo ich laufen darf. Und so hat das ganz gut geklappt, dass ich sagen kann, ja, ich bin einen großen Teil durch Kurdistan gelaufen, durfte viel sehen, durfte viele Berge, beeindruckende Berge betrachten, war auf jedem Gipfel alleine. Sie haben einen Canyon, der ist unglaublich schön, weiß ich nicht, wer sich das mal anschauen kann auf Instagram. Bei mir, Running Sandra, gibt's Bilder. Eigentlich sind es die ärmsten Schweine, weil das Land gibt touristisch gesehen so viel her, von eben hohen Bergen über Wüste, über beeindruckende Geschichte. Es gibt den einzigen Jesidentempel der Welt. Es gibt auch, was viele nicht wissen, doch etliche Kirchen im Irak, im Nordirak. Also es ist wirklich eine so breite Masse an wunderschönen, ja, einfach wunderschönen Naturspektakeln, netten Menschen, gutem Essen. Und ja, Basti liegt da gar nicht so falsch. Ich neige tatsächlich dazu, in diesen Ländern, die Hummus und Falafel hauptsächlich verspeisen, neben Fleisch. Also ich bin in den Ländern auf jeden Fall immer vegetarisch unterwegs. Und dementsprechend ist mein Essen Hummus und Falafel. Neige ich tatsächlich dazu, mehrere Mahlzeiten am Tag zu essen. Also
eine einzige Mahlzeit, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.
Ja, genau, deswegen würde ich niemals zum Ramadan reisen, sondern habe mich auf Mitte November eingeschossen. Genau, ich liebe die Süßigkeiten, ich liebe Baklava, ich liebe den Tee. Es ist einfach sehr, sehr lecker. Und das Einzige, was ich hatte, es gibt im Irak oder generell inzwischen im Mittleren Osten sehr, sehr wenig Trinkwasser. Entsprechend kostet auch der Liter Trinkwasser in Bagdad umgerechnet 50 Cent, was sehr teuer ist. Der Liter Sprit, also Benzin, hingegen kostet nur 30 Cent. Sprich, Trinkwasser ist in Bagdad teurer als der Benzin.
Also ihr könnt euch ausrechnen, wie groß euer Tank sein müsste, dass ihr zum Tanken in den Irak fahrt und wieder zurück. Also so wie man das bei uns in nach Österreich macht, dass man sagt, es lohnt sich ein Anfahrtsweg von 7 Kilometern bei dem und der Tankgröße. Nein, aber es ist tatsächlich, wenn man die Geschichten hört, es ist interessant, welche Vielfalt die Welt ausspuckt. Also vom Leben her natürlich vom Schicksal gebeutelt. Also Kriege sind bei uns in Deutschland ja durchaus länger her. Oder die meisten von uns haben die ja nicht mehr miterlebt, aktiv. Und die meisten, mein Opa ist letztes Jahr oder vor 1,5 Jahren gestorben. Der ist über 100 geworden und der war Anfang 20. Also so viele Leute gibt es da nicht mehr.
Der war Anfang 20 im Krieg, also nicht.
Ja, genau. Nein. Ja, mein Opa hat früh mit allem angefangen im Leben. Er ist mit 20 gestorben und ich bin... Nein. Also die haben das Ganze vor einer relativ kurzen Zeit noch abbekommen und sind im Endeffekt da am Aufbauen oder am besten aus ihrem Leben machen, was tatsächlich möglich ist. Auch die Geschichte von dem Guide, die Sandra erzählt hat, dass der einfach dran glaubt, dass der Tourismus wiederkommt und da sein Business aufzieht, sich eine Website bastelt und einen Instagram-Account.
Stopp, das magst du erzählen. Jetzt muss ich. Es hat nichts mit Laufen zu tun, von daher sorry, wer hier die 50 Shades of Running sehr enttäuscht ist. Sorry, ich muss diese Geschichte erzählen, die ist so herzerwärmend.
Ich erzähle noch am Schluss ganz kurz was über das Laufen und dann ist gut.
Genau, also dranbleiben lohnt sich, aber dieser Sidekick muss jetzt sein. Also wie mein Guide zum Tourismus kam. Er hat ein Taxi von seinem Vater geerbt, also er kommt aus einer sehr, sehr gläubigen Familie, ist auch teilweise in der Moschee mit aufgewachsen, weil sein Vater war eben Taxifahrer und teilweise lang unterwegs. Und zu der Zeit, als er jung war unter Saddam, war das noch nicht so, dass die Frauen alleine daheim geblieben sind mit den Kindern aus Grund von Angst und Bedenken und haben dann eben quasi mit anderen Familien in den Moscheen gewohnt. Und er hat gesagt, er war eher als konservativ unterwegs und hat dieses Taxi und wusste, obwohl er Geschichte und Agriculture studiert hat, das ist so seine Destination. Mehr wird er im Leben nicht machen können, einfach weil es die Gegebenheiten nicht hergeben. Und dann hat er eines Tages, ist jemand Ausländisches, Ausschauendes zu ihm ins Taxi gestiegen mit einem Rock nur bis zu den Knie. Und da wusste er überhaupt nicht, wo er hinschauen sollte, hat die ganze Zeit stur aus dem Fenster geschaut und nichts gesagt, weil er tatsächlich Angst hatte und hat gesagt, er hat die ganze Zeit beim Fahren schon zu Allah gebetet und gesagt, oh, bitte verzeih mir die Sünde, das. Auf jeden Fall war aber respektvoll, hat damals auch kein Englisch gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass das eine Lehrerin der internationalen Schule ist. Und diese Lehrerin hat gefragt, ob sie die Handynummer haben darf, weil er der einzige Taxifahrer bislang ist, der sie nicht plump angemacht hat im Sinne von, hey, du bist hier eine Ausländerin, ihr Ausländer wollt und seid ja quasi einfach zu haben und hier schneller Sex. Und er hat quasi aus Angst die Frau nicht angeschaut und nicht angegraben, sondern hat sie zuverlässig von A nach B gefahren. Und dann hat diese Lehrerin der internationalen Schule aus Erbil, wie sich dann rausgestellt hat, die Nummer von meinem jetzigen Guide weitergegeben. Und so kam es, dass er irgendwann nur noch Foreigners rumgefahren hat, der internationalen Schule. Und er war dann auch mal zum neuen Schuljahres-Kickoff eingeladen. Und dann hat er erzählt, ja, da waren plötzlich, Sandra, das kannst du dir nicht vorstellen, da waren Frauen in richtig kurzen Röcken und mit Ausschnitt, sowas habe ich noch nie gesehen. Und er hat dann auch erzählt, nochmal eine kleine Side-Tür öffnen, er wusste bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht, dass es auf der Welt People of Color gibt, also Menschen mit anderer Hautfarbe als er und eben weiß. Und er wusste auch nicht, dass es Schwule und Lesben gibt, also das war ihm bis dato fremd. Das hat sich dann alles so langsam für ihn eröffnet. Und dann hat er plötzlich einen Anruf bekommen, wieder auf, er soll 3 Jungs umherfahren. Und das hat er gemacht. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, wir wollen zur Hamilton Road und hier und da. Und er war ganz verzweifelt, weil er nicht wusste, was die Hamilton Road ist und auch diese ganzen Orte und Sehenswürdigkeiten, die kannte er nicht im Irak, den die 3 Jungs abfahren wollten. Lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich rausgestellt, dass die 3 Jungs vom Lonely Planet waren und einen Reiseführer über den Irak machen sollten und haben, weil sie so begeistert waren, wie zuverlässig der Hawal war, also mein Guide und auch so viele Leute kannte, die er da letztendlich abtelefonieren konnte, haben sie gefragt, Hawal, dürfen wir deinen Namen als quasi Fahrer und Guide in ein Book of Tourism schreiben. Und dann hat er gesagt, no, 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 I don't want to be in book about terrorism. Also er hat gedacht, also er kannte, er hat gesagt, er kannte schlichtweg das Wort Tourismus nicht. Und dann haben die drei Jungs gesagt, but Haval, that will be good for your business. Und als er das gehört hat, hat er gesagt, I don't care if it's about terrorism, if it's good for business, I say yes. Also wirklich. Und so kam das dann, dass er 1,5 Jahre, er hat das schon wieder vergessen, 1,5 Jahre später eine E-Mail hatte. Die E-Mail-Adresse haben ihm die Jungs vom Lonely Planet gemacht und auf dem Handy installiert. Eine Anfrage hatte über eine Tour mit gewissen, ja, also einfach bestimmte Sehenswürdigkeiten. Und so kam eins zum anderen. Er hatte plötzlich auf einmal, haben ihn Leute auf TripAdvisor empfohlen. Und dann wurde er richtig geschäftstüchtig und war tatsächlich lange Zeit der einzige Guide im Irak. Ja, genau.
Im Nordirak, oder?
Nee, im ganzen Irak.
Ach so, okay, ja. Krass.
Und dann kam so um die Bagdad-Gegend, haben es dann noch ein paar Jungs gemacht. Aber ich glaube, in Kurdistan ist er immer noch der einzige Guide. Ja, und ich fand einfach diese Geschichte, dass er das Wort Tourismus nicht kannte und gesagt hat, I don't want to be in a book about terrorism. Das war wirklich, es war einfach, wie er das erzählt hat. Es war so nett. Ja, zeigt aber letztendlich auch, ja, wie die Leute, also, ja, sagt einfach viel aus. Lass mal so stehen.
Ja. Ja, ich habe jetzt einfach nur zugehört. Jetzt soll ich was sagen, weil die Sandra mir das Mikro hinhält. Ja, was ist die Empfehlung, die wir euch mitgeben können? Probiert die Sachen durchaus mal aus. Also ich bin nicht so der Reise-Enthusiast. Also ich, wenn ich irgendwo mitgeschleppt werde, ich finde das dann alles immer ganz toll. Ich bin auch tatsächlich schon in einigen Ländern gewesen und finde da immer irgendwas, was dann im Schädel hängen bleibt oder es saugt es auch auf. Aber ja, egal ob Iran, Libanon, Israel. In Israel wurde ich mitgeschleppt. Das fand ich auch ganz, ganz toll. Es sind auf jeden Fall Erlebnisse und vor allem anders, als man selber sich das vorstellt. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dort laufen gehen würde, weil einfach, nachdem Sandra gesagt hat, dass dann doch der ein oder andere Blindgänger noch rumliegt. Aber ich bin mir sicher, dass es absolut eine Reise wert ist, darunter zu fliegen. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Länder tatsächlich sicherer sind als einige Ecken entweder oder einige Ecken in westlichen Ländern. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die Bahnhofsviertel in Deutschland zu einer gewissen Uhrzeit auch nicht deutlich besser als dort oder deutlich besser ist falsch. Wahrscheinlich sind sie einfach unsicherer. Ja, also
vielleicht auch hier wieder eine kurze Geschichte. Wie gesagt, es kommt noch was zum Laufen. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass die Leute der Bank nicht mehr vertrauen, weil sie eben zweimal alles verloren haben. Und die Leute haben ihr Geld zu Hause, versuchen auch viel in US-Dollar zu investieren, weil das eine stabilere Währung ist als der Iraki-Dollar. Und es gibt auf den lokalen Märkten eine Straße, das nennen sie so ganz liebevoll Stock Market, also Börse. Und da sind Schubkarren voller Geld, voller Iraki-Dollar. Das sind sehr, sehr viele Dollar. Da wird halt hin und her getauscht, die Währungen. Und da gibt's kein Security. Die Leute fahren das Geld am Abend mit den Schubkarren weg zu ihrem Auto. Da passiert nichts. Und auch mein Guide hat irgendwann gefragt, ja, warum nimmst du denn immer deinen Pass mit? Lass das doch im Auto. Und dann habe ich gesagt, ja. Dann habe ich gefragt, ist es denn sicher im Auto? Und dann hat er gesagt, oh, wie Iraqi people, we bomb, we blow things up, we shoot, but we never break into cars or houses. Und das hat es tatsächlich sehr treffend. Also es war, ich habe mich immer sicher gefühlt. Ich hatte nicht einmal einen Moment, wo ich dachte, oh, jetzt wird's mir doch ein bisschen mulmig. Also im Gegenteil, das habe ich auch schon auch nach meiner Iran-Reise gesagt und auch im Libanon rückblickend habe ich mich aber im Irak tatsächlich noch einen Ticken sicherer gefühlt. Das Einzige, was eben war, waren die Blindgänger. Er hat auch einmal, da musste ich halt auf Toilette, um auch das Thema wie jeden Podcast abzudecken, hat er gesagt, ja, hier setz dich da, geh quasi neben das Auto. Und ich habe das so verstanden, dass ich halt quasi durch den Straßengraben auf die andere Seite gehe und mich hinter die Büsche setze, wie man das hier in Deutschland macht. Und dann ist er vollkommen...
Also bitte, in Deutschland macht doch sowas nicht.
Ja, also wenn man, dass man sich irgendwo unter Büsche hockt, wenn man in den Bergen ist. Man setzt sich nicht mitten auf den Weg, um auf die andere Podcast-Folge. Anyways, und dann auf einmal, also ich bin da so rumgekraxelt und der Graben war tief und dann irgendwo die Büsche und hab gesucht. Und auf einmal höre ich, Sandra, Sandra! Und hat er gesagt, I promise I won't look. Also ich werde nicht schauen. Aber bitte setz dich direkt neben das Auto und du siehst, ich schaue nicht, weil sonst hätte ich ja gemerkt, du darfst da nicht einfach rumklettern. Es könnte sein, dass da noch Blindgänger liegen. Also es lag Gott sei Dank da nichts. Aber das war so wahrscheinlich der gefährlichste Moment, dass ich mich einmal etwas weiter vom Auto entfernt habe in einer irgendwo am Straßenrand, wo einfach so ein Hang hochgeht, den ich da gekraxelt bin, weil ich mir einen schönen Busch aussuchen wollte. Ja, genau.
Zurück zum Laufen jetzt.
Ja.
Können wir schon berichten über die Trainings nächstes Jahr?
Vielleicht, wenn wir den Partner nicht nennen, sondern ja, nur generell. Also
ja, genau. Wir haben einen kleinen Teaser für euch. Also nächstes Jahr wird es diverse Laufwochenenden, Laufhalbtage, Lauftage.
Laufveranstaltungen
über halbe bis mehrere Tage mit Sandro und mir geben.
Wobei Veranstaltung klingt so nach Race. Nein, es wird ein Lauf. Trainingsseminare.
Ja, genau.
Also sehr schöne Trainingsseminare mit sehr vielfältig gefächert, also mental wird dabei sein, Trailrunning, Uphill, Downhill.
Ja. Und tatsächlich auch in Anführungsstrichen normales Laufen, also Flachlaufen.
Ja.
Also wir werden mit einem Partner zusammen da was hochziehen. Ist auch schon sicher, also da kommt ihr nicht mehr raus, wenn ihr so wollt. Ihr könnt euch quasi jedes Wochenende im Kalender schon mal anstreichen, weil wir haben tatsächlich noch keine Termine, aber die werden dann bald kommen. Auf jeden Fall kommt da was auf euch zu. Und
die sind sogar kostenfrei.
Ja.
Also die Teilnahme ist kostenfrei. Da springt der Partner quasi ein. Das Einzige, es geht um die Übernachtung, wer die bräuchte. Aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es wären auf jeden Fall richtig coole Geschichten. Der Basti und ich basteln gefühlt täglich an einem richtig runden Programm. Es wird einfach cool. Wir freuen uns.
Ja, nur so mal zwischendurch, weil es mir gerade eingefallen ist.
Genau, die werden übrigens in Deutschland und Österreich sein, also ihr müsst nicht durch mit kugelsicheren Westen durch Minenfelder springen.
Nein, aber wenn wir sowas mal weiter weg machen würden, wir hatten tatsächlich auch in Israel mal die Idee.
In einem Beduinencamp,
ja. Ja, genau, sowas zu machen. Haben da sogar eine Anfrage gestellt, was es kosten würde. Aber irgendwie ging es dann zeitlich nicht aus oder sonst irgendwas. Corona kam dann, stimmt.
Ja.
Und wir haben eigentlich, sind es interessante oder verrückte Ideen?
Immer schöne Ideen.
Schöne Ideen.
Schön anders teilweise.
Nein, das wär tatsächlich cool, da zu laufen. Und aber das, was wir hier machen, wird sicher auch richtig, richtig, richtig cool werden. Das ist voll Selbstlob. Aber ich bin mir sicher, dass das Programm cool wird. Und die Leute sind sowieso cool, wenn sie dabei sind. Und deswegen wird's gut. Und übrigens ist der Cheftrainer Hund auch dabei. Also der auch bei allen Trainings sonst immer dabei ist, also die wir geben. Und der eigentliche, heimliche, offizielle Superstar ist, der es auch schafft, den Leuten Entlastung zu bescheren, indem er seinen Hintern hinstreckt und sich kraulen lässt.
Es ist so lustig. Wir haben eine Anwaltskanzlei, wo wir Firmentraining geben, also einmal die Woche. Die haben wir jetzt schon seit 3 Jahren. Und manchmal habe ich das Gefühl, das Training geht nur weiter, weil Herr Hund dabei ist. Ja. Weil sie freuen sich jeden Tag auf Herrn Hund. Und ich hatte ihn einmal nicht dabei, weil ich danach zur Wiesn gegangen bin. Große Enttäuschung. Ja, das ist aber das erste Training seit langem, dass der Hund nicht dabei ist. Und der kommt echt, der dupst die Leute an, lässt sich streicheln. Und gerade wenn wir so ein bisschen die Mobilisation machen oder Koordination, also im Standwaagebereich für die Balance, dann geht er zu den Leuten, die in der Standwaage stehen und sowieso schon kämpfen, parkt ein und lässt sich beim Standwaagen machen, den Hintern kraulen.
Und das wird natürlich sehr gerne angenommen, wenn man nicht mehr kann, dass man dann noch die Finger durchs Hundefell gleiten lässt und sich am Hund festklammert.
Ja.
Und ja.
Genau, also Hundi wird auch bei unseren Trainingswochenenden dabei sein. Wir freuen uns auf euch und wir hoffen, viele von euch zu sehen.
Was könnten wir noch besprechen? Laufen im Schnee hatten wir kurz schon. Heute ist mehr so der Stabi-Tag.
Ganz wichtig, wenn ihr rausgeht, haltet Abstand von den Dächern wegen Dachlawinen und Schuhe mit gutem Grip. Schuhe mit Gore-Tex empfehle ich immer nicht, weil wenn das Wasser doch reinkommt, kommt es nicht wieder raus. Das kann ja doch oben teilweise, wenn ihr nicht mit Gamaschen lauft, am Knöchel reinrutschen und dann steht ihr quasi im Wasser.
Was mal bei uns war im Wald auch, dass Bäume abknicken können. Also schaut, wenn es so ist wie heute, gönnt euch den Tag im Fitnessstudio, wenn ihr nicht ins Fitnessstudio kommt, auf dem Teppich und macht Stabi, bis ihr nicht mehr könnt. Oder wenn ihr ein Ergometer zu Hause habt oder eine Rolle, dann fahrt Fahrrad. Aber Tage wie heute sind zum Schlittenfahren da und tatsächlich nicht zum Laufen. Oder Langlaufen, wenn ihr sowas könnt.
Wir können Crunch Challenge, also irgendwie jede volle Stunde 20, 30 Crunches, Squat Challenge, jede Stunde 10. Das alles je nach eurem Ermessen kann auch Spaß machen. Diverse Springseilgeschichten, wenn ihr Platz habt und nicht unter euch in der Familie mit Kleinkind wohnt. Also da der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Oder als Rache, wenn über euch ein Kind mit Kleinkind, eine Familie mit Kleinkind wohnt. Nein.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, jetzt haben wir ganz viel erzählt. Hatten wir vom 24-Stunden-Schwimmen schon?
Ja, ich glaube, vom 24-Stunden-Schwimmen hast du schon erzählt.
Ja, stimmt.
Du willst nächstes Jahr noch weiter als 160 Kilometer laufen, als 100 Meilen.
Das weiß ich gar nicht, ob ich das schon angeteasert habe. Nee, ja, hast du nicht. Mein Ziel ist nächstes Jahr 250 Kilometer zu laufen. Und ja, freue mich drauf. Wird aber auch noch trainingsintensiv. Aktuell ist mein eigenes Training ein bisschen zurückgesteckt, dem geschuldet, dass wir sehr, sehr viele Trainings geben. Da mache ich auch mit. Also ich bin fit. Es ist nur eben jetzt nicht spezifisch auf die 250 Kilometer. Aber der Wille ist da und ich bin fest der Überzeugung, dass man da auch, ja, wenn es nicht so viele Wochenkilometer werden, viel mit Stabi und Kraft agieren kann, so wie ich das eigentlich immer mache. Ja.
Und solltet ihr euch denken, was man in so einer Zeit macht, wenn 250 Kilometer gelaufen werden, also die Mädels, der Hund und ich, werden sicher eine schöne Woche Urlaub machen, was da läuft. Nein. Wie lange wirst du da unterwegs sein?
Ich glaube, 3 Tage hat man drei Zeit, Tage. Ja. Ja, ja. Genau. Also mein Plan ist es, da irgendwie in 3 Tagen durchzuwackeln. Auch hier kann ich nur sagen, ich freue mich drauf. Ich liebe das ja. Für mich ist es echt immer die Zeit so zum Runterkommen, mental aufladen. Und ja, wie gesagt, ich freue mich einfach. Ich hoffe, dass es klappt. Ich habe davor noch ein Top-Secret-Projekt. Das heißt, ich darf vor dem Wettkampf, die 250 Kilometer, noch wohin reisen, arbeitstechnisch tatsächlich. Mehr wird aber noch nicht verraten. Es wird ein hoher Berg. Und wir werden euch mitnehmen. Ihr habt die Chance. Also ich darf damit hinfliegen und mir das anschauen und quasi einmal Probe laufen. Und wenn uns das allen taugt, dann würden wir euch gerne damit hinnehmen. Aber mehr darf ich noch nicht verraten.
Aber mehr wird verraten irgendwann hier.
Genau.
In diesem Podcast. Also ihr müsst jeden Tag schauen, ob eine neue Folge online ist.
Basti fliegt nicht mit. Also nachher ist ein anderer, es ist kein Runergy-Auftrag. Also Runergy ist ja die Firma, die Basti und ich gegründet haben für Trainings, für Support, für ja also sportlichen Support.
Alles rund ums Laufen.
Alles rund ums Laufen, ja. Genau. Gut. Jetzt haben wir 33 Minuten gelabert. Ich glaube, das ist eine gute Podcast-Zeit.
Ich glaube auch. Also dafür, dass wir gar nicht so viel zu erzählen hatten und der letzte Podcast noch gar nicht so lange her ist, ist das ganz gut. Und wir haben uns nicht mal ein Skript geschrieben. Wir haben einfach drauf losgeredet heute. Eigentlich haben wir es noch nie ein Skript geschrieben.
Wir haben nur kurz
überlegt, was könnte man reden. Und dann haben wir geredet. Und jetzt ist heute das rausgekommen.
Genau. Nehmt es uns nicht übel, dass heute ein bisschen weniger übers Laufen war. Aber ich glaube, ich weiß nicht, also ja, ich musste jetzt einfach drüber reden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Schönen Tag noch.